Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein und allen wichtigen Informationen und Berichten des heutigen Tages. Willkommen zu dieser Sendung. Am Tag nach dem für viele Seiten überraschenden Votum der sozialdemokratischen Basis für das neue SPD-Führungsduo Esken-Borjans war das politische Berlin heute dabei, sich neu zu sortieren. Das Regieren für die Große Koalition, so viel steht fest, wird schwieriger werden. Darin sind sich alle Beobachter einig. Wir berichten gleich zu Beginn dieser Sendung. Zweites großes Thema heute natürlich die Eröffnung der Weltklimakonferenz in Madrid. Es gibt gemischte Erwartungen im Vorfeld. Wir reden darüber mit der FDP-Umweltpolitikerin Judith Skudelny. Und zweimal Brüssel, ein Treffen der EU-Innenminister zur Migrationspolitik und die zuständigen Verkehrsminister machen sich Gedanken über eine Einschränkung der Rechte von Bahnkunden. Beginnen wollen wir aber mit der bundesdeutschen Politik. Sie war heute geprägt von den Nachwehen des SPD-Mitgliedervotums. Zwar wird erst der SPD-Parteitag am kommenden Wochenende endgültig das neue Führungsduo ins Amt heben. Allerdings schon jetzt wächst die Nervosität auf der Regierungsbank. Die Koalition wackelt. Die Union ist nicht bereit, erneut mit dem Partner SPD das Kleingedruckte des Koalitionsvertrages erneut zu verhandeln. Doch ein Teil der Genossen will mehr Sozialdemokratie wagen im Rest der Legislaturperiode. Es wird ungemütlich in Berlin. Frank Capellan.
Es brennt in Berlin so sehr, dass sich Annegret Kramp-Karrenbauer schon um 7.45 Uhr am Morgen ins Präsidium der CDU schalten lässt. Die Verteidigungsministerin ist gerade im Kosovo, doch als Parteichefin muss sie nun die Koalition mit der SPD retten.
Wir sind keine Therapieeinrichtung für die jeweiligen Koalitionsregierungsparteien und deswegen gilt der Koalitionsvertrag.
Gibt sie im Frühstücksfernsehen zu Protokoll, ehe sie in den Flieger nach Afghanistan steigt. Eine deutliche Warnung an das neue SPD-Duo, es mit der Forderung nach Neuverhandlungen nur nicht zu übertreiben. Angela Merkel ist gerade in Berlin, trifft die Bauern, sagt nichts zur SPD, lässt aber über ihren Sprecher Steffen Seibert durchblicken, dass in der CDU-Spitze sehr wohl darüber gesprochen worden ist, ob und wie man auf die Sozialdemokraten zugehen kann.
Eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags steht nicht an. Aber wenn Einigkeit innerhalb der Koalition über etwas hergestellt werden kann, dann können auch neue Vorhaben in Angriff genommen werden.
Und genau das lässt der Koalitionsvertrag ausdrücklich zu. Von einer Bestandsaufnahme ist da die Rede, auch dahingehend, ob aufgrund aktueller Entwicklungen neue Vorhaben vereinbart werden müssen. Dass es eine neue Verhandlungsgrundlage gibt, steht für Juso-Chef Kevin Kühnert außer Frage.
Fridays for Future war einfach im Frühjahr 2018 nicht auf der Straße und hat die gesellschaftliche Diskussion nicht in dem Maße bestimmt. Angela Merkel war die Vorsitzende unseres Koalitionspartners, ist sie jetzt nicht mehr. Das verändert, finde ich, schon die Debattenlage.
Malu Dreyer, besonnene Interimschefin der Sozialdemokraten, versucht die Lage zu beruhigen. Auch sie geht am Morgen ins ZDF, um die GroKo-Diskussion im Zaume zu halten.
Wir sollten etwas runterkochen. Die Partei hat eine neue Führung gewählt. Das ist der Punkt.
Diese neue Führung aber stellt Forderungen. Mehr Investitionen, höherer Einstiegspreis beim CO2-Handel, höherer Mindestlohn. Auf dem Parteitag der SPD steht das am Wochenende zur Debatte.
Und wenn damit eine Kanzlerin nicht umgehen kann, dann ist das ein Risiko für die Koalition, ganz sicher.
Droht Norbert Walter-Borjans. Er und Saskia Esken bekommen allerdings schon jetzt Druck. Auch aus den eigenen Reihen. Ich brauche keine Nachverhandlungen, erklärt Stefan Weil aus Niedersachsen. Ich brauche Handlungen, meint der Ministerpräsident mit Blick auf die Klimapolitik. Die Koalition hat noch viel vor, unterstreicht Achim Post als Chef der mächtigen NRW-Landesgruppe im Bundestag. Auch Johannes Kahrs warnt vor überzogenen Forderungen.
Man kann natürlich den Koalitionsvertrag nachverhandeln. 12 Euro Mindestlohn finde ich auch ganz großartig. Man muss nur wissen, dass die Union dann auch was will.
Etwa deutlich mehr Geld für die Verteidigung oder eine Unternehmenssteuerreform. Da wiederum könnte Olaf Scholz kaum mitgehen. Außerdem steht er für die schwarze Null, die von der neuen SPD-Führung abgelehnt wird. Die Zukunft des Vizekanzlers hängt am seidenen Faden, ebenso wie die der Großen Koalition.
Mit einem Jein kann man kein Land regieren. Und das muss die SPD auf ihrem Parteitag jetzt klarstellen.
Verlangt Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Wie sie muss sich auch Christian Lindner fragen, was kommt, wenn die Koalition tatsächlich platzt, Minderheitsregierung, Neuwahlen, neue Gespräche mit Union und Grünen.
Jamaika damals mit Frau Merkel und den Grünen damals wäre noch schlimmer gewesen.
Orakelt der FDP-Vorsitzende, dessen Partei bis heute darunter leidet, 2017 gekniffen zu haben, als es ums Regieren ging.
Aber jetzt gibt es ja neue Köpfe allenthalben und eine neue Lage und deshalb schauen wir in die Zukunft.
Ein Bericht für den Deutschlandfunk von Frank Capellan. Zwei Wochen, mehr als 20.000 Teilnehmer aus rund 200 Staaten. Die Weltklimakonferenz in Madrid ist eine Tagung der Superlative. Eine gewaltige Dimension, die durchaus hohe Erwartungen wecken könnte. Allerdings schon im Vorfeld gibt es Zweifel, ob Aufwand und Ertrag von Madrid im richtigen Verhältnis stehen. Kaum jemand rechnet in den kommenden 14 Tagen mit einem klimapolitischen Quantensprung. Das mühsame Bohren dicker Bretter wird sich fortsetzen. Doch warten ist keine Option, so der klare Appell von höchster Stelle heute zum Auftakt der Konferenz. Aus Madrid mein Kollege Georg Ehring.
Der UN-Generalsekretär gibt den Ton vor. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass die Erderwärmung schneller kommt und größeren Schaden anrichtet als früher angenommen. Deshalb müssen die Staaten auch im Klimaschutz ein ganz anderes Tempo einschlagen. Die Welt stehe vor der Wahl, mit einem Weiter-so den Planeten zu ruinieren oder ihn mit einer beherzten Wende zu retten, so Antonio Guterres zur Eröffnung des UN-Klimagipfels in Madrid.
Do we really want to be remembered?
Wollen wir wirklich, dass wir als die Generation im Gedächtnis bleiben, die den Kopf in den Sand gesteckt hat, die Fiedel gespielt hat, während der Planet brannte? Auch 4 Jahre nach Abschluss des Pariser Abkommens steigt der Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlendioxid weiter an. Um die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten, müsse schon im nächsten Jahr die Wende kommen, so Guterres. Doch davon könne bisher nicht die Rede sein. In vielen Ländern der Welt werden weiter Kohlekraftwerke gebaut und dies in großer Zahl. Entweder wir stoppen diese Sucht nach Kohle oder unser Kampf gegen die Erwärmung ist zum Scheitern verurteilt. In den nächsten 2 Wochen diskutieren die fast 30.000 Konferenzteilnehmer vor allem über eine Erhöhung der Klimaziele. Große Emittenten könnten die Bereitschaft erklären, ihre Pläne im nächsten Jahr bei einem weiteren Gipfel im schottischen Glasgow offiziell aufzustocken. Die Madrider Konferenz soll den Weg dafür ebnen. Beim Abschluss des Pariser Abkommens war vereinbart worden, im Jahr 2020 die Ziele zum ersten Mal zu überprüfen und zu erhöhen. Lisa Göldner von der Umweltorganisation Greenpeace sieht hier vor allem die Europäer in der Pflicht.
Also, was bei dieser Klimakonferenz in Madrid gelingen muss, ist, die Weichen zu stellen für die Erhöhung der nationalen Klimaziele, die im kommenden Jahr eingereicht werden müssen. Und das kann nur dann gelingen, wenn die Europäische Union bereit ist, den ersten Schritt zu gehen. Und da spielt Deutschland eine ganz zentrale Rolle. Denn die europäischen Klimaziele werden nur dann nachgebessert, wenn Deutschland seine Blockade aufgibt.
Ursula von der Leyen flog kurz nach ihrer Amtseinführung als Chefin der EU-Kommission nach Madrid und kündigte an, in 10 Tagen den Plan für einen Green Deal, einen grünen Vertrag, vorzulegen. Inwieweit damit auch ehrgeizigere Zielmarken bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes verbunden sind, ließ sie allerdings offen. Hierfür wäre auch Einigkeit unter den Mitgliedstaaten erforderlich. Wir Europäer sind bereit. Wenn wir uns zusammen bewegen, dann bewegen wir uns auch schneller. Und das liegt im Interesse aller. Wir werden während der Konferenz bei den Verhandlungen so große Ambitionen an den Tag legen, wie wir können. Wir sind bereit, mit unserem Green Deal zum globalen Green Deal beizutragen. Die USA haben das Pariser Abkommen bekanntlich aufgekündigt. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, ist trotzdem nach Madrid geflogen. Ihre Botschaft, das Parlament stehe in dieser Frage gegen den Präsidenten und sei entschlossen, trotz des offiziellen Ausstiegs zu handeln. Unsere Delegation ist hier, um die Botschaft zu senden, dass der Kongress sich dem Kampf gegen die Klimakrise verpflichtet fühlt. Wir müssen handeln, weil die Klimakrise für uns eine Angelegenheit der öffentlichen Gesundheit ist. Wir brauchen sauberes Wasser und saubere Luft für das Überleben unserer Kinder. Die US-Regierung ist mit einer niederrangigen Delegation vertreten. Initiativen werden von ihr nicht erwartet. Manche Umweltschützer fürchten, dass sie die Suche nach einem Abschlusskompromiss erschweren könnte.
Soweit der Bericht von Georg Ehring und am Telefon nun die umweltpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Judith Skudelny. Guten Abend.
Guten Abend.
Alle reden über das Klima, nur nicht die FDP, zumindest Frau Skudelny. Ist Ihre Partei in der klimapolitischen Debatte nicht sehr präsent? Woran liegt das? Ist das Thema für die Liberalen nicht so wichtig?
Also tatsächlich sind wir im Bereich der Klimapolitik sehr aktiv. Wir überlegen uns und haben uns überlegt, wie wir die Klimapolitik möglichst effizient und marktwirtschaftlich umsetzen können. Und da sind wir mit einem fertigen Programm schon seit anderthalb Jahren dabei. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass das in der Öffentlichkeit noch nicht angekommen ist.
Vielleicht liegt das daran, dass vor Monaten Ihr Parteivorsitzender Christian Lindner in einem Interview die Kompetenz der Fridays for Future-Bewegung in Zweifel gezogen hatte, mit der Bemerkung, Klimaschutz sei eine Sache für Profis. Hat der folgende Shitstorm Ihre Partei zum Nachdenken gebracht?
Tatsächlich waren wir schon deutlich vor dem Shitstorm dabei, uns Rahmenbedingungen für einen effizienten und sinnvollen Klimaschutz zu machen. Ich glaube, dass seine Aussage auch ein bisschen missverstanden war, weil tatsächlich wollte er damit sagen, wie wir den Klimaschutz betreiben. Also nicht, welche Ziele setzen wir uns, sondern wie erreichen wir die Ziele. Dass diese Frage tatsächlich auch von Profis diskutiert werden muss.
Welche Rolle hat denn die Fridays for Future-Bewegung für Politik und Parteien? Macht diese Bewegung den notwendigen Druck und ohne die Kinder, ohne die Jugendlichen würden die Dinge noch langsamer laufen in der Politik?
Also ich glaube, dass die Fridays for Futures zwei gesellschaftlich sehr relevante Funktionen haben. Zum einen ist Klimapolitik etwas geworden, worüber wir diskutieren. Und zwar nicht nur in der Politik. Das Pariser Klimaschutzabkommen hat vor Fridays for Futures längst nicht so viele Leute gekannt wie heute. Das finde ich sehr positiv. Und was ich auch noch positiv finde, ist, durch die Diskussion, die bis in die Familien rein am Küchentisch in der Politik und aber auch in den Betrieben geführt wird, dadurch sehen die Leute, dass sie selber auch eine Möglichkeit haben, Dinge zu ändern. Und das halte ich beides für sehr, sehr wichtig.
Nun habe ich mir aus Ihrer ersten Antwort notiert, Frau Skudelny, die FDP will Klimaschutz effizient und marktwirtschaftlich gestalten. Wie passt das zusammen?
Naja, zum Beispiel die im Moment umgesetzte quasi CO2-Steuer macht viele Dinge in Deutschland teuer. Sie wird aber nicht dazu führen, dass wir wirklich einen Deckel auf die CO2-Emissionen bekommen. Das heißt, ob wir unsere Klimaziele erreichen, nach dem, was wir jetzt von der Bundesregierung vorgelegt bekommen haben, ist mehr als fraglich. Was wir machen wollen, ist sagen, das Ziel ist ja, die CO2-Emissionen zu begrenzen. Wir wollen einen Deckel draufsetzen und diejenigen, die CO2 emittieren müssen, vielleicht weil es die Industrie, weil sie Auto fahren müssen, die sollen dann auch einen entsprechenden Preis dafür zahlen. Das gewährleistet zwei Dinge. Einmal, wir erreichen die Ziele. Und zum Zweiten, dort, wo es vermieden werden kann, werden CO2-Emissionen vermieden. Und dort, wo sie unverzichtbar sind, dort werden sie eben entsprechend bepreist.
Wenn man einen Deckel macht auf den CO2-Ausstoß, wie Sie sagen, leidet dann die Wirtschaft? Muss man dann in Kauf nehmen, dass die Konjunktur langsamer wächst als bislang?
Das kommt ganz darauf an, wie wir das Ganze ausgestalten. Tatsächlich ist es ja so, dass wir CO2 nutzen und alles, was wir nutzen, hat sonst auch einen Preis. Wenn ich Material, wenn ich Arbeitsstunden, wenn ich Infrastruktur nutze, muss ich dafür zahlen. Also warum nicht auch bei den CO2-Emissionen? Je größer das Feld ist, wo wir Möglichkeiten haben, CO2 einzusparen, desto günstiger und effizienter wird es. Und wenn die Wirtschaft sich darauf verlassen kann, dass sie diese CO2-Emissionen auch erreichen müssen, dann werden sie noch viel mehr als heute in Technologien investieren, um diese CO2-Emissionen auch wirklich zu vermeiden. Das heißt, was wir erreichen wollen, ist, dass wir eine technologisch fortschrittliche und damit auch eine effiziente Art und Weise bekommen, CO2 zu vermeiden.
Sollte die Industrienation Deutschland mit einer sehr, sehr starken Wirtschaft ein internationaler Vorreiter sein in Sachen Klimaschutz?
Also ich glaube, die richtige Zielgröße wäre zunächst einmal Europa. Und in das europäische Zertifikatehandelssystem, das heißt, wir haben ja schon einen Deckel auf CO2 auf europäischer Ebene, da müssen wir unsere Bemühungen mit einbetten. Das muss die Zielgröße, das muss unser Bestreben sein und so sieht auch unsere Positionierung aus. Wir können national damit vorangehen, aber am Ende muss es so sein, dass wir im europäischen Rahmen CO2 einsparen, weil dann schaffen wir es am effizientesten.
Der europäische Rahmen, sagen Sie, braucht es auch den großen internationalen Rahmen wie jetzt auf der Konferenz von Madrid?
Natürlich. Das letztliche Ziel, Das, was ganz am Ende steht, ist natürlich nicht, dass Europa CO2 spart, weil dem Klima ist es wurscht, wo CO2 ausgestoßen wird. Das heißt, wenn wir nicht international gemeinsam vereinbaren, CO2 einen Deckel zu geben und am besten auch, damit wir keine Handelsnachteile und Wettbewerbsnachteile bekommen, dass wir einen weltweit einheitlichen, marktwirtschaftlich erreichten CO2-Preis bekommen, das muss natürlich das große Thema auch für Deutschland, auch für die COP jetzt sein.
Vor dem Hintergrund, den Sie gerade geschildert haben, Frau Skudelny, wie bedrohlich ist es für den Klimaschutz, dass Länder wie USA oder Brasilien sich verweigern und in weiten Teilen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen sind?
Also ich würde USA und Brasilien mit zwei verschiedenen Brillen anschauen. Bei den USA ist es natürlich dramatisch. Da sind aber viele Dinge dramatisch, was sie gerade in ihrer Politik machen. Fangen wir mal mit dem Handelskrieg an, den sie mit China angefangen haben, den Ausstieg aus der COP. Auch andere Dinge, die Trump intern macht, sind nicht so, dass sie, wie soll ich sagen, mein Herz erfreuen und sicherlich auch nicht den Amerikanern nutzen. Das heißt, Amerika langfristig wieder in internationale Verträge einzubinden, auch langfristig wieder in den Klimaschutz einzubinden, muss eines der Ziele sein, die wir als Deutschland, als Europa, aber auch als Weltgemeinschaft haben müssen. Brasilien sieht anders aus. Brasilien verweigert sich ja nicht so ganz. Sie sagen nur, die Regeln, die im Moment angewandt werden, die möchten sie bitte auf ihre Bedürfnisse angepasst sehen. Brasilien hat die grüne Lunge der Welt. Und wie wir jetzt bei den Waldbränden gesehen haben, ist es immens wichtig für den Klimaschutz, dass Brasilien seine Wälder auch schützt. Und insofern hat Brasilien eine herausgehobene Funktion. Und wir müssen gucken, dass die Spielregeln, die wir auch für Brasilien machen, eben auch für die Brasilianer fair sind.
Bringen wir noch ein drittes Land in unser Gespräch, Frau Skudelny. Wie kann es sein, dass die Volksrepublik China derzeit das Thema Klimaschutz ernster nimmt als unser Partnerland USA?
China hat natürlich mit den USA, wie soll ich sagen, im Moment etwas diametral auseinanderstehende Interessen. Und China überlegt sich natürlich, wie sie sich handelspolitisch gut positionieren können. Und Ziel muss es natürlich sein, dass Klimapolitik und Wirtschaftspolitik Hand in Hand gehen. Und ich glaube, da kommt es auch ein Stück weit her, dass sich China auf der internationalen Bühne anders, und zwar dezidiert anders präsentieren wollen als die USA. Wobei ich hinterher schieben will, China ist auch nicht unproblematisch, jetzt nicht wegen der Klimapolitik, sondern dort wegen den Menschenrechten.
Wie groß ist Ihre Zuversicht, dass man mit China, aber ohne die USA in Madrid auf der Weltklimakonferenz einen entscheidenden Schritt vorankommt beim Schutz unseres Planeten?
Also ich glaube, dass Madrid ein Zwischenschritt sein wird. Aber ich glaube, dass Madrid wichtig sein wird, um die Grundlagen zu regeln. Wie schaffen wir weltweiten Klimaschutz und wie schaffen wir es tatsächlich, das mit marktwirtschaftlichen Mechanismen zu erreichen? Wenn wir hier eine grundsätzliche Einigung bekommen, glaube ich, schaffen wir es tatsächlich bei der nächsten COP hier deutliche Schritte voranzugehen. Diese marktwirtschaftlichen Mechanismen, dieses Emission Trade System, wenn wir da Vereinbarungen mit Brasilien treffen, wenn wir China da bekommen, dazu belastbare Vereinbarungen zu treffen, dann werden sich langfristig auch die USA dagegen nicht verweigern können, weil wir das dann nämlich als Teil beispielsweise von Freihandelsverträgen mit vereinbaren könnten.
Im Deutschlandfunk die umweltpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Judith Skudelny. Wir haben das Gespräch heute Abend aus Termingründen aufgezeichnet. Wenn in Frankreich die Landwirte auf die Straße gehen, dann herrscht meist Ausnahmezustand in unserem Nachbarland. Proteste, Blockaden, nicht selten begleitet von Gewalt. Im Vergleich dazu sind die bisherigen Demonstrationen deutscher Landwirte geradezu handzahm. Dennoch, die Wut der Bauern gegen die Brüsseler und Berliner Agrarpolitik nimmt zu. Angesichts immer strengerer Natur- und Umweltschutzauflagen fühlen sich viele Familien auf dem Land in ihrer Existenz bedroht. Heute von Seiten der Bundesregierung zumindest ein kleines Signal der Verständigung. Kanzlerin Merkel lud die Agrarfunktionäre zu einem Gipfel nach Berlin. Von dort Katharina Hamberger.
Die Agrarpolitik der Bundesregierung. Sie ist nun zur Chefinnensache geworden.
Ich habe Sie eingeladen, weil mir dieser Dialog sehr, sehr wichtig ist,
sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Treffen mit 40 Vertretern von landwirtschaftlichen Verbänden und Organisationen, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, Kanzleramtsminister Helge Braun und Abgeordneten von Union und SPD. 3 Stunden saß man im Kanzleramt zusammen. Die Kanzlerin selbst äußerte sich nicht mehr nach dem Treffen, dafür Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Auf 12 Punkte habe man sich geeinigt, verkündete sie. darunter mehrere Gesprächsformate. Klöckner nannte unter anderem die von ihr schon länger angekündigten Dialogforen. Am 21. Januar im Rahmen der Grünen Woche soll die erste Veranstaltung dazu stattfinden.
Da werden wir das Thema Gesellschaft und Landwirtschaft anteasern, einen Problemaufriss machen und werden dann durch Deutschland unterwegs sein, um aber eine größere Bandbreite mit an den Tisch zu holen.
Man wolle dann auch mit Umwelt- und Verbraucherverbänden, Landwirtschaft und der Politik sprechen. Dabei soll es unter anderem darum gehen, Wünsche zu formulieren und auch zu quantifizieren, wie viel deren Umsetzung kosten würde. Zudem kündigte Klöckner ein Zusammentreffen von ihr und der Bundeskanzlerin mit dem Handel an. Stichwort Lebensmittelpreise.
Ich meine, man erzieht auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wenn es Hähnchenschenkel für 100 Gramm 15 Cent gibt, ich erwähne es immer wieder, dann gewöhnen sich einige auch daran. Und dann dürfen wir uns nicht beschweren, dass es nachher nicht mehr reicht für die Landwirte, geschweige denn unter höheren Tierschutzstandards.
So Klöckner. Auslöser für die Gesprächsrunde heute waren die Proteste tausender Bauern, die vergangene Woche mit Traktoren nach Berlin gekommen waren. Die Landwirtschaftsministerin von der CDU tat sich schwer, bei ihrem Auftritt dort Zustimmung zu bekommen. Die SPD-Umweltministerin war sogar ausgebuht worden. Ein Kritikpunkt der Bäuerinnen und Bauern: die Auflagen, die sie im Rahmen des Aktionsprogramms Insektenschutz der Bundesregierung erfüllen müssen. Die Landwirtschaftsministerin kündigte deshalb heute einen runden Tisch zusammen mit dem Umweltministerium an.
Die Landwirtschaft ist nicht alleine daran beteiligt am Insektenrückgang, aber auch wenn sie die Hälfte des Landes als Fläche auch nutzt. Und deshalb haben wir gesagt, bei der Umsetzung wollen wir über Instrumente reden, wollen wir uns auch Alternativen anschauen.
Auch die Organisationen und Verbände selbst wollen laut Klöckner tätig werden mit einer sogenannten Zukunftskommission.
Wenn Landwirte auch zusammensitzen, in der Beschreibung, dass sie davon leben können müssen, von dem, was sie tun, sind sich viele einig. Wenn es aber konkret wird, der Weg, in welche Richtung gehen wir dann? Da gibt es auch, das hat man heute gesehen, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und es war insofern ganz interessant, dass wir jetzt gesagt haben, aus dem Berufsstand heraus soll das Konzept einer Zukunftskommission kommen.
Zudem will die Ministerin dann im Dezember die eigentlich bereits für Herbst dieses Jahres angekündigte Ackerbaustrategie vorlegen, in der, wie sie sagt, Lösungen für Zielkonflikte formuliert werden sollen. Im kommenden Jahr soll dann die heutige Runde im Kanzleramt nochmal zusammenkommen. Das hatte Bundeskanzlerin Merkel schon vorab angekündigt.
Katharina Hamberger. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Der Bundesgesundheitsminister will die Personalnot in der Pflege auch mit internationalen Fachkräften beheben. Heute präsentierte Jens Spahn ein Verfahren zur schnelleren Vermittlung ausländischer Pflegekräfte. Christopher Jenert.
Bisher dauert es relativ lang, bis eine Pflegekraft aus dem Ausland hier auch in ihrem Beruf arbeiten kann, weil ausländische Abschlüsse in Deutschland erst anerkannt werden müssen und auch ein Visum beantragt werden muss. Mitunter kann das alles auch mehr als 2 Jahre dauern. Mit der neuen Agentur soll diese Zeit deutlich kürzer werden, nämlich maximal ein halbes Jahr. Gesundheitsminister Spahn hofft, dass sich die Situation auf dem Pflegemarkt damit verbessert.
Die Frage kriege ich ja öfter gestellt, warum jetzt ausgerechnet Jens Spahn dabei mithilft, dass es zu mehr Zuwanderung kommt. Dann sage ich, das ist genau die Zuwanderung, die wir brauchen. Hier geht es um junge Menschen, die sagen, ich weiß, dass ich die Sprache sprechen muss, um in diesem Land Erfolg zu haben. Es geht um Menschen, die sagen, ich will hier mit anpacken. Es geht nicht zuerst darum, einen Antrag zu stellen, sondern ich will mithelfen, will mitarbeiten, auch hier in Deutschland.
Konkret läuft die Anerkennung wie bisher auch, nämlich über einzelne Bundesländer, wie in diesem Fall das Saarland. Sie gilt dann aber bundesweit. Die Agentur soll die Anfragen bündeln und darauf achten, dass die entsprechenden Unterlagen vollständig und richtig sind, bevor die dann an die entsprechenden Behörden gehen. Dafür fallen dann 350 Euro Gebühr an, bezahlt von den potenziellen Arbeitgebern. 15 bis 20 Menschen sollen bei der DEFA in Saarbrücken arbeiten. Sie sollen zu Beginn vor allem Fachkräfte aus Mexiko und von den Philippinen unterstützen.
Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung ging heute in Berlin vor die Presse. Jürgen Dusel will die Unternehmen in Deutschland bei der Beschäftigung Behinderter stärker in die Pflicht nehmen. Angela Tesch.
Ein Viertel der Unternehmen mit mehr als 20 Arbeitsplätzen beschäftigt gar keine Behinderten. Deshalb empfiehlt der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange Behinderter, Jürgen Dusel, diese Firmen mit einer erhöhten Ausgleichsabgabe von 650 Euro monatlich an ihre Pflicht zu erinnern. Zugleich sollen Firmen nur einen Behördenansprechpartner bekommen, wenn sie Behinderte einstellen. Die Bündelung unterschiedlicher Zuständigkeiten sei auch für Kinder und Jugendliche mit Handicap und ihre Eltern wichtig. Zu oft würden Anträge zwischen Sozial- und Jugendamt hin und her geschoben. Außerdem sollen medizinische Berufe wie Hebammen oder Physiotherapeuten schon innerhalb der Ausbildung auf die speziellen Bedürfnisse von Behinderten vorbereitet werden. Dusel beklagt die schlechte Erreichbarkeit von Arztpraxen, von denen nur ein Drittel barrierefrei sei, sowie schlechte Bedingungen für Schwerbehinderte mit Mehrfacherkrankungen. Auch bei den Aufgaben der Zukunft dürfen die Behinderten nicht vergessen werden. Dusel fordert die Bundesregierung auf, nicht zuerst die digitale Infrastruktur zu entwickeln und zu planen und hinterher zu überlegen, ob das barrierefrei sei. Es gehe nicht nur um abgesenkte Bürgersteige, sondern um eine echte Teilhabe.
Die Familie der ermordeten Journalistin Caruana Galizia fordert weiter den Rücktritt von Maltas Premierminister. Informationen von Lisa Weiß.
Am 12. Januar will Maltas Premierminister Joseph Muscat als Parteichef zurücktreten, wenig später auch als Premier. Den Angehörigen der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia reicht das nicht. Sie fordern, er solle sofort zurücktreten und befürchten, er wolle die Hintergründe des Verbrechens und Korruptionsfälle in der Regierung vertuschen. Ähnlich sieht das auch der Journalist Manuel de Lia, einer der Anführer der großen Demonstrationen gegen die Regierung, die momentan täglich in Malta stattfinden. Er hat angekündigt, dass die Proteste weitergehen werden. Der Premierminister sagte heute in einer kurzen Stellungnahme, man könne den Wechsel an der Regierungsspitze nicht früher vollziehen. Er werde in der Zwischenzeit nur geschäftsführend im Amt bleiben und keine großen Entscheidungen treffen. Muscat war unter Druck geraten, weil mehrere seiner Regierungsmitglieder offenbar Kontakte zu dem Geschäftsmann hatten, der jetzt als Mittäter des Mordes an der investigativen Journalistin angeklagt ist. Der Fall hatte zu Zweifeln an der Rechtsstaatlichkeit in Malta geführt. Ab heute will sich auch eine Delegation des Europäischen Parlaments ein Bild von der Lage auf Malta machen. Teil der Delegation ist Sven Giegold von den Grünen. Er sieht die Rücktrittsankündigung als Chance für einen Neuanfang in Malta, jenseits von Korruption und Finanzkriminalität. Muscat müsste sich allerdings nun komplett aus den Mord- und Korruptionsermittlungen heraushalten, sowohl was die Polizei als auch was Untersuchungsrichter angehe, so Giegold.
In Russland können Journalisten und Blogger ab sofort als ausländische Agenten eingestuft werden. Präsident Putin erließ heute ein entsprechendes Gesetz. Aus Moskau, Marta Wilczynski.
Es handelt sich um eine erneute Erweiterung eines bereits bestehenden Gesetzes. Organisationen und Medien, die vollständig oder in Teilen aus dem Ausland finanziert werden, können zu ausländischen Agenten erklärt werden, wodurch sie gezwungen werden, sich in der Öffentlichkeit entsprechend auszuweisen. Betroffen sind unter anderem Radio Free Europe und der Antikorruptionsfonds des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Das neueste Gesetz nimmt nun auch Einzelpersonen in den Blick. Vor allem Journalisten und mutmaßlich auch Blogger. Wer zum Beispiel für Medien publiziert, die als ausländischer Agent ausgewiesen wurden, muss in Zukunft selbst damit rechnen, in den Fokus der Behörden zu geraten. Kritiker verurteilen das Gesetz als stigmatisierend und werfen der Regierung vor, dadurch die Meinungs- und Informationsfreiheit noch weiter einschränken zu wollen. Erst Ende der vergangenen Woche wurde die Menschenrechtsorganisation Memorial zum wiederholten Mal zu einer Geldstrafe verurteilt. Diesmal, weil sie ein Projekt auf der Fotoplattform Instagram nicht mit dem entsprechenden Siegel ausländischer Agent gekennzeichnet hatte.
US-Präsident Trump hat Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien angekündigt. Stefan Liener.
Argentinien und Brasilien hätten ihre Landeswährungen massiv abgewertet und ihren Exporteuren damit einen unfairen Vorteil verschafft, so der Vorwurf von Donald Trump. Der US-Präsident erklärte, dies sei nicht gut für die Landwirte in den USA. Diese konkurrieren auf dem Weltmarkt mit Produzenten aus Argentinien und Brasilien bei Rindfleisch, Mais und Soja. Mit den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium will Trump nun die Regierungen in Brasilia und Buenos Aires dazu bringen, für eine Aufwertung ihrer Währungen zu sorgen. Dies allerdings gilt unter Experten als schwierig. Beide Länder hatten bereits mehrmals vergeblich versucht, am Devisenmarkt zugunsten ihrer Währungen zu intervenieren. So steht vor allem der argentinische Peso seit Monaten massiv unter Druck. Grund sind aber keine gezielten Maßnahmen der Politik oder der Notenbank, sondern ein anstehender Regierungswechsel, der die Finanzmärkte verunsichert. Der Vorwurf Trumps, andere Staaten verschafften sich über ihre Währung unfaire Vorteile, ist nicht neu. Auch Ländern wie Deutschland wirft der US-Präsident immer wieder vor, den Euro gezielt zu schwächen.
Der Deutschen Bank droht erneut Ärger in den USA. Das Geldhaus ist offenbar wegen seiner Verwicklungen in einen Geldwäscheskandal ins Visier der US-Ermittler geraten. Peter Mücke.
Die Deutsche Bank war in den USA als Korrespondenzbank für die Dänen tätig und wickelte Zahlungen für sie ab. 2015 beendete die Deutsche Bank die Zusammenarbeit mit dem größten dänischen Kreditinstitut, nachdem Geldwäschevorwürfe aufgekommen waren. Schon seit Jahren arbeiten die US-Ermittler mit den Behörden in Estland zusammen, wo der Danske-Fall seinen Ursprung hat. Nun ist nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters auch die Deutsche Bank ins Visier der US-Staatsanwaltschaft geraten. Dabei geht es vor allem darum, ob die Deutsche Bank der Danske geholfen hat, Zahlungen in die USA zu leiten. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, könnte dies hohe Strafzahlungen zur Folge haben. Über die estnische Danske-Filiale wurden zwischen 2007 und 2015 verdächtige Zahlungen in Höhe von 200 Milliarden Euro gebucht. Das ist der weltweit größte Geldwäscheskandal überhaupt. Ein Sprecher der Deutschen Bank sagte Reuters, das Geldinstitut stehe mit den Behörden in einem guten und konstruktiven Dialog. In den vergangenen Jahren seien außerdem die internen Geldwäschekontrollen verbessert worden.
In einer rund 20 Jahre zurückliegenden Schmiergeldaffäre in Griechenland sind frühere Siemens-Manager zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Karin Senz.
15 Jahre Haft für Heinrich von Pira, 13 Jahre für den früheren Siemens-Vorstand Thomas Ganswind. Das meldet die halbstaatliche Nachrichtenagentur ANA. Auch der frühere Siemens-Chef in Griechenland und sein Stellvertreter bekamen lange Haftstrafen. Sie alle haben das Land allerdings schon vor längerem verlassen, leben teils in Deutschland. Unter den Verurteilten sollen nach Angaben des staatlichen Rundfunks weitere Deutsche sein. Nicht alle waren Siemens-Angestellte, ein Teil arbeitete auch für das frühere staatliche Fernmeldeunternehmen. Von Pira erklärte, das Urteil verstoße gegen elementare rechtsstaatliche Prinzipien. Die Verteidiger kündigten laut Anna an, in Berufung zu gehen. 3 Jahre dauerte der Prozess, darin ging es um Bestechung und Geldwäsche. Siemens-Mitarbeiter sollen griechischen Entscheidungsträgern, darunter auch Minister, vor mehr als 20 Jahren Schmiergelder in Millionenhöhe gezahlt haben. Siemens wollte dafür demnach den Auftrag zur Digitalisierung des Telefonnetzes des Landes. Die Vorwürfe richteten sich allerdings nicht gegen die Siemens AG an sich, sondern nur gegen Mitarbeiter. Siemens hatte sich 2012 mit der griechischen Regierung auf einen Vergleich geeinigt.
Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Viktor Goitker.
Es ist ein Berliner Erdbeben, das heute auch in Frankfurt hier am Börsenparkett für Aufregung sorgt. Die alte Volkspartei SPD soll eine neue Führung bekommen. Das sorgt für mächtig Wirbel und schickt den DAX heute in die Tiefe. -2% stehen zu Handelsende an der Kurstafel. Ökonomen fürchten einen Linksruck bei den Genossen. Der Kurs der Partei könnte weniger wirtschaftsfreundlich werden und vor allem auch grüner. Das ist ein Schreckgespenst für den Energiekonzern RWE in Essen. Nordrhein-Westfalen eigentlich Stammland der Genossen. Und doch fürchten sich die RWE-Anleger vor strengeren Klimagesetzen und davor, dass der Konzern weniger Kompensationsgeld in Sachen Kohleausstieg bekommen könnte. RWE-Papiere heute knapp 6% im Minus. Sie bekommen die rote Laterne im DAX. Die zweite Farbe, die heute am Parkett eine Rolle spielt, ist grün. Denn in Madrid hat heute die UN-Klimakonferenz begonnen. Öl, Kohle und Atom, das wollen viele Anleger nicht mehr in ihren Depots haben. Seit dem vergangenen Jahr setzen immer mehr Großanleger auf grün. Der norwegische Staatsfonds zum Beispiel will Ölkonzerne aus seinem Portfolio verbannen. Und die Versicherungsgesellschaft AXA will der Kohle bis zum Jahr 2030 Ade sagen. Kaum etwas steigt an der Börse derzeit so rasant wie der Berg grüner Anlagen.
Seit Jahren geht kaum etwas voran in der europäischen Migrationspolitik. Vor allem die ost- und mitteleuropäischen EU-Länder verweigern beharrlich die Aufnahme von Flüchtlingen. Ein neuer Vorschlag des deutschen Innenministers soll nun Bewegung in die festgefahrenen Fronten bringen. Heute standen die Pläne von Horst Seehofer auf der Tagesordnung in Brüssel. Von dort Stefan Überbach.
Könnte das der Neuanfang im Dauerstreit über die europäische Asylpolitik sein?
In Brüssel gibt es jedenfalls für das Konzept des deutschen Innenministers durchaus Lob und Unterstützung. Zwar nicht von allen, aber immerhin. Unter anderem schlägt Horst Seehofer vor, dass Flüchtlinge schon an der EU-Außengrenze einen Sicherheitscheck durchlaufen und dass dabei geprüft wird, ob sie Aussicht auf Asyl haben oder nicht.
Wir erleben ja gerade bei unseren verschärften nationalen Grenzkontrollen, dass in unglaublich hoher Weise sich da Menschen bewegen über die Grenzen, die nicht einreiseberechtigt sind, die mit Haftbefehl gesucht werden. Und das zeigt, wie dringend notwendig dieser Aspekt ist. Die Sicherheit beginnt an den Grenzen.
Österreichs Innenminister Wolfgang Peschon sieht das genauso. Er glaubt, dass es für eine europaweite Solidarität in der Asylpolitik gemeinsame Regeln geben muss, die von allen akzeptiert werden.
So wie wenn man in ein Haus kommt, dann betritt man es durch die Eingangstür und bei der Eingangstür zeigt man den Ausweis vor und ob man willkommen ist und als Schutzsuche anzusehen ist oder nicht.
Auch bei der neuen EU-Kommission läuft Horst Seehofer mit seinem Vorstoß ganz offensichtlich offene Türen ein.
We're totally in sync with Germany.
Wir sind mit Deutschland völlig einer Meinung, sagt etwa Kommissionsvizepräsident Margrethe Skinas, der im Team von der Leyen nicht nur für die Förderung der europäischen Lebensweise zuständig ist, sondern auch für die Flüchtlingspolitik. Und die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson spürt an ihrem ersten offiziellen Arbeitstag in Brüssel so etwas wie frischen Schwung und hofft, dass Vorschläge aus den Mitgliedsländern wie der Seehofer-Plan einen Neustart der Asylreform möglich machen.
The fact that the new proposals are coming up on the table is a sign that many member states are ready to have a fresh start, and that I welcome.
Vor allem die osteuropäischen Länder sehen das allerdings ganz anders und lehnen es nach wie vor kategorisch ab, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Tschechien zum Beispiel will über die deutschen Vorschläge gar nicht erst reden. Horst Seehofer hat dafür kein Verständnis.
Das ist ja eine bekannte Position der osteuropäischen Staaten seit vielen Jahren. Trotzdem, man kann nicht auf der einen Seite in Europa Unterstützung wollen und auf der anderen Seite keine Solidarität einbringen, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. Das muss erneut diskutiert und gelöst werden.
Und das am besten so schnell wie möglich, sagt der deutsche Innenminister und verweist darauf, dass die humanitäre Lage in den Ländern entlang der sogenannten Balkanroute angesichts der vielen Migranten inzwischen besorgniserregend sei. Griechenland, Bosnien-Herzegowina oder Kroatien hat Seehofer bereits das technische Hilfswerk zur Unterstützung angeboten, sowie Hilfe für die Polizei und Ausrüstung wie etwa Wärmebildkameras. Die anderen EU-Staaten ruft Seehofer dazu auf, ähnliche Angebote zu machen. Schließlich stehe der Winter vor der Tür und die Menschen müssten versorgt werden.
Stefan Überbach, und wir bleiben auf der Brüsseler Bühne. Jeder EU-Bürger hat das Recht, überall innerhalb der Europäischen Union zu leben und zu arbeiten. Das gehört zu den Vorteilen des Binnenmarktes. Aber auch im Kleinen hat Brüssel für uns Verbraucher viel erreicht. Nicht nur die Abschaffung der Roaming-Gebühren gehört dazu, auch die Entschädigungsrechte bei Verspätungen von Flugzeug, Schiff oder Bahn sind Errungenschaften der EU. Nun jedoch wollen die europäischen Verkehrsminister die Entschädigungsansprüche für Bahnreisende wieder einschränken. Warum, erklärt Holger Beckmann.
Bahnreisende haben in der Europäischen Union klar definierte Rechte, wenn ihre Bahn verspätet kommt. Und das ist ja vor allem auch in Deutschland kein seltenes Ereignis. Ist der Zug mehr als 2 Stunden zu spät, gibt es die Hälfte des Fahrpreises zurück. Ab einer einstündigen Verspätung immerhin ein Viertel. Wichtig, europaweit gelten diese Regeln bislang grundsätzlich, also unabhängig davon, warum ein Zug zu spät ist. Europas Verkehrsminister wollen das jetzt allerdings ändern. Jedenfalls haben sie sich bei ihrem heutigen Brüsseler Treffen darauf geeinigt. Wenn höhere Gewalt im Spiel ist, dann sollen Bahnunternehmen ihre Kunden in Zukunft nicht mehr entschädigen müssen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
Das ist alles positiv. Das ist auch im Übrigen sehr positiv, was die Vorlage betrifft.
Über die Vorlage wurden die Verkehrsminister sich dann auch schnell einig. Verbraucherschützer sehen das allerdings skeptisch. Und auch das Europaparlament hat sich bisher dagegen ausgesprochen. Denn damit, so heißt es, würden Kundenrechte beschnitten und Konflikte seien programmiert. Weil im Zweifelsfall nicht immer eindeutig sei, wann nun höhere Gewalt vorliege und wann nicht. Wenn beispielsweise eine Bahnstrecke durch einen umgestürzten Baum nach einem Sturm blockiert sei, dann sei die Sache relativ relativ klar, ebenso wie bei einer plötzlichen gefährlichen Erkrankung des Zugpersonals oder von Reisenden. Anders könnte es bei technischen Problemen aussehen. Doch solche Fragen sehen die Verkehrsminister gelassen. Sie wollen die Entschädigungsregeln lockern und Bundesverkehrsminister Scheuer betont dabei, dass sich für Bahnreisende im Gegenzug ja auch etwas verbessern solle.
Die Möglichkeiten, Fahrräder mitzunehmen, eine sehr, sehr schöne Botschaft, weil die Deutsche Bahn sich darauf schon eingestellt hat, um die verschiedenen Verkehrsmittel auch besser zu vernetzen.
Ob die Bahnkunden bei Entschädigungszahlungen bei Verspätungen tatsächlich künftig schlechter gestellt werden, hängt nun auch davon ab, ob das Europaparlament dabei am Ende mitzieht.
Holger Beckmann. Händeschütteln mit Soldaten, Präsenz zeigen bei der Truppe als Zeichen des Respektes für ihre schwierige und zum Teil gefährliche Aufgabe. Dies gehört zur Pflicht der Politiker, die verantwortlich sind für die Entsendung der Soldaten. In Friedenszeiten ist die Bundesverteidigungsministerin die Inhaberin der obersten Befehls- und Kommandogewalt. Und so ist es Annegret Kramp-Karrenbauer, die heute vor Ort in Afghanistan die Bundeswehrsoldaten besucht. Unsere Korrespondentin Birgit Schmeitzner ist mit ins nordafghanische Mazar-i-Sharif geflogen.
Wenn Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer über den Afghanistan-Einsatz spricht, dann klingt das so.
Ziel ist es, dass wir die Strukturen selbst so unterstützen, dass sie in Zukunft auch selbsttragend sind. An diesem Punkt sind wir noch nicht.
Nur wenn man die Nachrichten aus dem Land verfolgt, immer wieder Anschläge, die vor rund 2 Monaten abgebrochenen Friedensgespräche mit den radikal-islamischen Taliban, dann kann man den Eindruck bekommen, dass die Formulierung noch nicht allzu optimistisch ist. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sieht die aktuelle Lage in Afghanistan als neuen Tiefpunkt.
Zumindest das erstmal letzte Kapitel, von dem wir nicht wissen, wie lang es ist, in einer unheimlich langen Lernkurve, wie schwierig oder fast unmöglich externe militärische Interventionen sein können.
Erschwerend komme hinzu, dass US-Präsident Donald Trump keine zielgerichtete Politik verfolge, dass er auch keinerlei Idee habe, wo er eigentlich hinwolle.
Und das ist, glaube ich, die viel größere Message, die wir da drin sehen müssen. Es gibt hier sozusagen keine sicherheitspolitische Hoffnung bei diesem Präsidenten.
Das sehe man an seiner Syrien-Politik und auch an seinem Vorgehen in Afghanistan. Laut Mölling kennt Trump die übergeordnete Sicherheitsstrategie nicht und bringe schon durch kleine Veränderung die gesamte Balance ins Kippen. Ein Abzug von US-Truppen aus Afghanistan zum Beispiel würde sich auch auf die anderen Nationen auswirken, die am Einsatz teilnehmen. Fast 20 Jahre ist die Bundeswehr inzwischen in Afghanistan. Deutschland ist dabei der zweitgrößte Truppensteller und die sogenannte Rahmennation für den Einsatz im Norden des Landes. Das bedeutet, dass die Bundeswehr die Grundausstattung für alle stellt, Logistik etwa, ein Krankenhaus, den Lufttransport. Aus der öffentlichen Wahrnehmung ist der Einsatz dabei weitgehend verschwunden. Nur ab und an erinnern Politiker daran. Kürzlich würdigte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag den Einsatz der Bundeswehr, der damals mit schwierigen Auseinandersetzungen begonnen habe.
Und deshalb möchte ich einfach ein großes Dankeschön an unsere Soldatinnen und Soldaten sagen, die seit dieser Zeit dort Dienst tun, die unsere Freiheit, Peter Strzok hat immer gesagt, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, die dies leisten und auch heute noch leisten.
Das Mandat, also der Auftrag, hat sich über die Jahre verändert. Seit 5 Jahren geht es nicht mehr ums Kämpfen, sondern ums Ausbilden. Aus der ISAF-Mission wurde Resolute Support. Die deutschen Soldaten sollen die afghanische Armee ausbilden. Die Truppenstärke wurde über die Jahre hinweg reduziert. Das Bundestagsmandat sieht eine Obergrenze von 1.300 Soldaten vor. An diese Zahl kommt die Bundeswehr derzeit nahe hin. Mit einigen dieser Frauen und Männer will sich die Verteidigungsministerin unterhalten. Das stärkt das Vertrauen der Soldaten in die Oberbefehlshaberin und diese weiß dann auch besser, wovon sie redet. Zum Beispiel, wenn sie im März im Bundestag dafür werben will, dass das Mandat verlängert wird.
Ein Bericht von Birgit Schmeitzner. Und nun zum Schluss unsere Presseschau von und mit Tobias Zien aus unserer Nachrichtenredaktion.
In Madrid hat die 25. Klimakonferenz der Vereinten Nationen begonnen. Vertreter aus 190 Staaten nehmen daran teil. Die neue Osnabrücker Zeitung stellt die Frage nach dem Sinn solcher Großveranstaltungen. Schon wieder eine Klimakonferenz. War da nicht eben erst was in New York? Die Inflation an Konferenzen mag gut gemeint sein. Der Sache dienlich ist die Häufung aber eher nicht. Bei vielen Menschen stellt sich Gewöhnung ein, verbunden mit Abstumpfung und Achselzucken. Die Klimakonferenz verkommt zum öffentlichen Spektakel. Alarmismus inklusive. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung warnt, es wäre falsch, in den Panikmodus zu verfallen und die Klimapolitik absolut zu setzen, sowie ihr alles andere unterzuordnen. Szenarien einer aufgeklärten Klimadiktatur als einzigem Garanten für das Überleben der Menschheit werden schon diskutiert. Doch das Ziel heiligt auch hier nicht die Mittel. Die Zeitung Die Welt sieht es so. Treibhausgase waren immer schon globalisiert. Das heißt nicht, dass man nichts tun kann. Aber die Fortschritte erlahmen. Vor diesem Hintergrund wirkt das deutsche Modell ziemlich ehrgeizig. Gleichzeitig aus Kernkraft und Kohle aussteigen, weder Energiespeicher noch Stromtrassen für Erneuerbare bauen und trotzdem sichere Energie erwarten. Sollte das tatsächlich gelingen, wird die Welt vielleicht hinschauen, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Die Mitglieder der SPD haben sich für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als neue Vorsitzende ihrer Partei ausgesprochen. Viele Kommentatoren widmen sich der Frage, was diese Personalie für das Regierungsbündnis in Berlin bedeutet. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden notiert: Nachverhandeln des Koalitionsvertrages. Diese drei Wörter haben jetzt schon so viele Missverständnisse ausgelöst, dass es die Große Koalition möglicherweise an ihr Ende führt. Bei der SPD liegen die Nerven so blank, dass die Partei nicht mehr vernünftig agiert. Esken und Walter-Borjans wirken wie Getriebene. Die Erwartungen, die sie geweckt haben, können sie nur mit dem großen Knall einlösen, also dem GroKo aus. Das hieße Selbstmitleid und Selbstfindungskurs statt Regierungsverantwortung. Der Weser-Kurier aus Bremen hält fest, hilft es der taumelnden SPD noch, wenn sie vorzeitig von Bord geht? Würde die überwältigende Mehrheit der Genossen hinter diesem Weg stehen, könnte die SPD dadurch Kraft für einen Neuanfang tanken. Doch die Partei zaudert und zögert weiter. Ein weiteres Zugeständnis und dann Augen zu und durch. So wird es kommen.
Soweit der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Vielen Dank, Tobias Zien aus unserer Nachrichtenredaktion. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Gleich nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Das Team dieser Sendung wünscht Ihnen eine geruhsame Nacht.